Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Wir schauen uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun. Und wir erklären euch die psychischen Erkrankungen, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl psychische, physische als auch mal sexuelle. Manchmal sind sie sehr detailreich beschrieben und oft auch nichts für schwache Nerven. Deswegen empfehle ich euch, auf eure Emotionen zu achten. Und sollte es euch zu viel werden, schaltet ihr besser ab.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir bei der Aufnahme lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint. Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. In der letzten Woche habe ich mir verstörend viele Videos angeguckt von leichtgewichtigen bis schwergewichtigen, mehr oder weniger behaarten jungen Männern oder auch älteren Männern, die sich in engen, bunten Anzügen miteinander über den Boden kugeln.
Ich möchte eigentlich gar nicht fragen, was du dir angeguckt hast. Es klingt auf allen Ebenen verstörend. Wenn du mir jetzt noch sagst, dass du dabei ebenfalls keinen Schlüppi anhattest, steige ich aus. So.
Okay, da kann ich dich beruhigen. Ich war vollständig bekleidet dabei. Ich habe mir tatsächlich die Olympischen Spiele in der Kategorie Ringen angeguckt.
Okay, das war weniger angsteinflößend jetzt, als ich es befürchtet hatte. Ich war wirklich. Okay, ja.
Ey, ich saß aber da auch wirklich, ne? Ich sitze da, gucke mir diese Videos an. Und dann kam da mein Freund vorbei, guckt so drauf und ist so: Was guckst du da? Und ich so: Wieso?
Und er war so: Ich brauche auch so einen Anzug.
Oder ich will das auch sehen.
Ja, frag ihn mal.
Mach ich mal. Auf jeden Fall habe ich mir da sehr viel zu angeguckt und ich habe gemerkt, als ich den Fall geschrieben habe, um den es heute geht, habe ich gemerkt, wie wenig ich über Ringen weiß. Also ich weiß wirklich gar nichts darüber. Ich wusste nicht mal, wie man da gewinnt. Ich wusste nicht mal, ob der Ring dafür rund sein muss, wie man eigentlich bei Ringen ja annehmen würde, oder ob es eckig mal sein muss oder ob es einen Schiedsrichter gibt oder ob man sich da gegenseitig schlagen darf oder nur drücken.
Drücken, niederdrücken. Als würden die Leute sich noch umarmen.
Okay. Das habe ich jetzt gelernt, das tun sie nicht. Ich habe gelernt, dass man zum Beispiel durch den Schultersieg gewinnt eine Runde. Weißt du, was ein Schultersieg ist?
Wenn die Schulter den Boden berührt.
Wow, so weit war ich noch nicht.
Okay.
Ja, genau. Das ist ein Schultersieg. Und wie viele Runden man da braucht, habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt zumindest, wie sowas aussieht.
Okay, also das heißt, du hast dich die ganze Woche mit Ringen beschäftigt. Das klingt jetzt wahrscheinlich irgendwie, für alle Außenstehenden, die nicht wissen, worum es heute geht, klingt das verstörend. Wir werden uns heute nicht mit der Psychologie des Ringens beschäftigen, sondern haben uns heute eigentlich ein Thema vorgenommen, das viele von euch angefragt haben. Und nein, es ist nicht Ringen, sondern der HCR20, ja, ein psychologischer Test. Und was genau der HCR20 und Ringen miteinander zu tun haben, das gucken wir uns jetzt genauer an.
Genau, der HCR20 ist nämlich ein psychologisches Prognoseinstrument für die Einschätzung der Gefährlichkeit von psychisch kranken Straftätern. Das ist ein Instrument, ein Fragebogen, der in deutschen Maßregelvollzug sehr oft eingesetzt wird und vor allem bei Patienten mit psychotischen Erkrankungen angewendet wird.
Aber wir haben heute natürlich nicht nur unseren nerdigen kleinen Psychologenkoffer mit dem Prognosegutachten-Fragebogen dabei, sondern auch einen Fall mitgebracht, von dem wir nach unserer Recherche der Überzeugung sind, dass ihr den noch nie in einem anderen deutschen Podcast zum Bereich True Crime gehört habt.
Genau, und ich muss auch sagen, ich kannte den Fall vorher auch noch nicht.
Ich auch nicht. Und wir hoffen, ihr findet ihn genauso spannend. Und ich würde vorschlagen, dann steigen wir direkt ein in den Fall zu der heutigen Folge.
Die Luft in Philadelphia ist klirrend kalt. Die Welt ist von einer dicken Schicht aus Schnee bedeckt. Der Ringerweltmeister und mehrfache US-Meister David Schultz und seine Familie sitzen gerade beim Lunch, als sie hören, wie vor dem Haus ein Auto vorfährt. Davids Frau Nancy steht auf und wirft einen Blick aus dem Küchenfenster. Es ist John. Als sie sich umdreht, ist ihr Mann bereits aufgestanden und greift nach seiner Jacke. Er wolle nach draußen gehen, nachsehen, was John wolle. Nancy nickt und setzt sich wieder zu ihren Kindern an den Tisch. Dave öffnet die Eingangstür und tritt hinaus in die Kälte, läuft auf das Auto seines alten Freundes und Arbeitgebers John DuPont zu. Gut gelaunt hebt er einen Arm und winkt, lächelt den Besucher warm an. »Hi, Boss«, sagt er. Ihm fällt auf, dass das Gesicht von John kalt wirkt. Das Lächeln in Daves Gesicht wird nicht einmal ansatzweise erwidert. Mit unbeweglicher Miene und den Blick starr auf David gerichtet, lässt John das Fenster der Fahrertür herunter. Dann hebt er den Arm und David weicht augenblicklich zurück. In seiner Hand hält John eine 44er Magnum, deren Lauf auf Davids Brust gerichtet ist. Die beiden blicken sich stumm an, dann verzerrt sich das Gesicht von John zu einer grässlichen Fratze. Er öffnet den Mund und beginnt zu schreien. Ob David ein Problem mit ihm habe? Wie von selbst bewegen sich Daves Füße nach hinten. Er spürt, wie die Angst von ihm Besitz ergreift. Doch bevor sich umdrehen und wegrennen kann, drückt John den Abzug und feuert die erste Kugel in Richtung des Mannes, der ihm immer ein enger Freund war. Die Kugel dringt in den Brustkorb ein, David bricht zusammen. Er liegt auf dem Boden, das Blut sickert in den weißen Schnee. Verzweifelt greifen seine Arme nach vorne, suchen nach Halt, nach einer Möglichkeit, sich nach vorne zu ziehen, um weiteren tödlichen Schüssen zu entkommen. Doch da ertönt schon der nächste Schuss, der Davids Körper erbeben lässt. Er hört Schreie, es ist eine Frau, seine Frau. Sie muss die Schüsse in der Küche gehört haben, muss ihm zu Hilfe geeilt sein. Er hebt den Kopf und sieht sie an der Eingangstür stehen, ihre Augen sind schreckgeweitet. Ihr Blick wechselt zwischen ihm und seinem Angreifer, der immer noch den Lauf auf ihren Mann richtet. David sackt wieder in den Schnee. Er hat keine Chance. Und er hat keine Kraft mehr. Ein letzter Schuss ertönt und David weiß, dass es bald zu Ende ist. Dann hört er, wie das Auto Gas gibt und die Reifen knirschend über den weißen Schnee rollen. Er möchte aufstehen, möchte fliehen, möchte ins Haus rennen und sich in die Arme seiner Frau werfen, seine Kinder umarmen. Doch seine Verletzungen sind zu schwer. Plötzlich spürt er warme Hände auf seinem Körper, wieder hört er Nancys Stimme. Sie dreht ihn mit all ihrer Kraft auf den Rücken, ihr Gesicht Tränen überströmt. Dave blickt zum Himmel, drückt die Lippen aufeinander, presst stoßweise Luft aus seinem Brustkorb. Seine Augen wandern zu Nancy, die unter Tränen erstückter Stimme einen Krankenwagen ruft, ihm über das Gesicht streicht und ihm sagt, dass sie ihn liebt und dass alles wieder gut werden wird. Doch dann werden seine Augen starr. Plötzlich blicken sie nicht mehr Nancy an, sondern blicken ins Leere. David Schultz ist tot. Es ist der 26. Januar 1996. 12 Jahre zuvor. David Schultz steht schwer atmend im Ring. Seine Körperhaltung ist leicht gebeugt, sein Blick auf den jungen Mann gegenüber gerichtet. Er trägt einen dunkelroten Ringeranzug, Knieschoner und Sportschuhe. Mit einer hastigen Bewegung wischt er sich den Schweiß von der Stirn und fixiert weiter sein Gegenüber. Er darf sich keine Ablenkung erlauben, keinen Moment der Unkonzentriertheit, nicht heute. Heute geht es um alles. Stumm wartet er auf das Signal des Schiedsrichters, das ihm erlaubt, sein Körpergewicht gegen das seines Gegners zu stemmen und diesen damit zu Boden zu ringen. Er ist nur noch einen Punkt vom Sieg entfernt, nur noch ein Schultersieg trennt ihn von der Goldmedaille. Plötzlich ertönt der Pfiff, Es geht los. Innerhalb weniger Sekunden bringt David seinen Gegner, den deutschen Ringer Martin Knosp, zu Boden und wirft sich auf ihn. Mit der linken Hand drückt er dessen Rücken hinunter, mit der rechten greift er in die Kniekehle und drückt so auch seinen Unterkörper zu Boden. Die Menge tobt. Die Ansage ertönt, eine Stimme erfüllt den Raum und zählt von 5 herunter. Ein gewaltiger Applaus erfüllt den Raum. Während sein Gegner Martin Knosp geschlagen den Kopf auf den Boden sinken lässt, springt David Schulz auf, wirft die Arme in die Luft und blickt freudestrahlend in die Kamera. Eine weitere schwenkt auf seine Frau und seine Eltern, alle umarmen sich. Freudentränen laufen über ihre Wangen. Dave hat es geschafft, er ist Olympiasieger. In den nächsten Jahren folgen Weltmeistertitel sowie nationale Titel. Schulz wird als einer der besten Ringer im Land gefeiert und genießt Prominentenstatus. Das Ringen wird neben seiner Familie zum Mittelpunkt seines Lebens. Seine Frau Nancy und die Kinder begleiten ihn zu Kämpfen auf der ganzen Welt. Am liebsten ist Dave in Russland, ein Land, das es seinen Sportlern mit finanzieller Unterstützung ermöglicht, sich hauptberuflich auf das Ringen zu konzentrieren. In den USA ist dies nicht der Fall. Junge oder unbekannte Sportler müssen anderweitig Unterstützung finden oder den Sport neben dem Beruf ausüben, da sonst nicht genug Geld zum Leben vorhanden ist. Nicht selten hängen junge Männer den Sport an den Nagel, um ihre Familien mit Vollzeitjobs versorgen zu können. Dies bildet sich langsam auch in der Statistik ab. Immer öfter nehmen russische Sportler den Sieg mit nach Hause. Mehr als einmal wünscht Dave sich, in seinem Heimatland eine ähnliche Unterstützung für Sportler wie ihn zu sehen. Und so überlegt er nicht zweimal, als er im Jahr 1988 einen Anruf erhält, der ihm die Möglichkeit bietet, seinen Teil zu diesem Ziel beizutragen. Er soll als Coach in einem neu angelegten Trainingscamp junge Ringer ausbilden, fördern und auf Wettkämpfe vorbereiten. Ringer, die auf dem Gelände leben und arbeiten, die dafür bezahlt werden, ihrem Sport nachzugehen. Sofort sagt er zu. Gemeinsam mit seiner Familie macht er sich auf den Weg von Palo Alto nach Philadelphia. Das Ziel, die Foxcatcher Farm. Dort trifft er auf den Mann, der mit ihm gemeinsam den Ringersport in den USA revolutionieren will. Es ist kein geringerer als der milliardenschwere Erbe einer der einflussreichsten und wohlhabendsten Familien der USA, John DuPont. Freundlich heißt er David und seine Familie auf seinem 800 Hektar großen Anwesen willkommen, zeigt ihnen das Haus, in dem sie in den nächsten Jahren wohnen werden, und führt Dave zu dem Gelände, auf dem die Foxcatcher Farm erbaut wurde. David ist von den Möglichkeiten, die DuPont jungen Spielern hier bietet, begeistert. In riesigen Hallen können die Männer hier auf gelben Sportmatten gegeneinander antreten, ihre Technik verbessern und ihren Coaches beim Demonstrieren der einzelnen Handgriffe zusehen. Außerhalb des Ringtrainings stehen ihnen Räume zur Verfügung, in denen sie an großen Sportgeräten ihre Körperkraft trainieren können. Außerdem bietet das Gelände hervorragende Gelegenheiten für lange, ausgedehnte Joggingrunden. In den nächsten Wochen und Monaten wachsen David, John und die anderen Männer, die auf der Foxcatcher Farm leben und arbeiten, zusammen. Sie werden eine Familie, die gemeinsam trainiert, lebt, sich gegenseitig anspornt und den gleichen Traum verfolgt. Den Traum, das Ringen zu einem großen Sport in den USA zu machen, die Weltmeisterschaften zu gewinnen, in Olympia Gold zu holen. Neben der Foxcatcher Farm fließen finanzielle Mittel von John DuPont an die Ringerprogramme der USA Wrestling und der Villanova University, um Stipendien für junge Sportler zu ermöglichen, die nicht auf der Foxcatcher Farm leben. Doch die Foxcatcher Farm ist nicht nur ein selbstloses Experiment des Multimilliardärs. Auch er möchte ringen, möchte als Gewinner eines Kampfes die Hand in die Höhe strecken und den Siegesruhm genießen. John bittet David, mit dem ihn mittlerweile eine enge Freundschaft verbindet, darum, ihn zu trainieren. Und David sagt zu. Nun ist John ein Sportler, ein Ringer, der auf der Foxcatcher Farm ausgebildet wird. Er, der sein Leben lang nie richtig dazugehörte und stets das Bedürfnis hatte, sich die so dringend ersehnte Anerkennung durch das Spenden immenser Geldbeträge zu erkaufen, ist nun endlich Teil einer Gruppe. Und nicht nur das, er wird von den Menschen, die hier leben, als wichtiger Teil der Gruppe angesehen. Sie bringen ihm Dankbarkeit und sogar Freundschaft entgegen. Sie laden ihn zu den Weihnachtsfesten mit ihren Familien ein und ringen spielerisch mit dem 55-jährigen John. Besonders David entwickelt eine tiefe Zuneigung zu ihm. Doch so ganz kann John nicht aus seiner Haut. Er will mehr. Er will nicht nur gegen seine Freunde gewinnen, nein, er will echte Kämpfe bestreiten, echte Gegner bezwingen. Er trainiert hart, er hofft sich mit Hilfe von David den großen Durchbruch im Ring der leichteren Gewichtsklassen. Doch John hat wenig Talent für diesen Sport, den er für sich ausgewählt hat. Er ist zu schmächtig und zu langsam. Um dennoch zu gewinnen, beginnt er damit, Kämpfe zu inszenieren und bezahlt andere dafür, sich von ihm besiegen zu lassen. So gewinnt er keinen einzigen Kampf auf ehrliche Weise, strahlt aber voller Glück, als ihm der Gürtel für den ersten Platz in einem Wettbewerb umgehangen wird, als der Schiedsrichter seine Hand zum Himmel hebt, um seinen Sieg zu verkünden. 1988 erhält Dupont die Nachricht vom Tod seiner Mutter. Obwohl die Beziehung zu dieser von hohen Ambivalenzen geprägt war, trifft ihn dieser Verlust sehr. Viele Bekannte werden später berichten, dass das der Zeitpunkt war, an dem sein Verstand zu bröckeln begann. Wurde sein Verhalten vorher gelegentlich als exzentrisch oder speziell beschrieben, verwandelt es das Leben auf der Foxcatcher Farm nun in einen Ort der Anspannung. Es beginnt damit, dass John bei der Jagd, die er gemeinsam mit einigen befreundeten Polizisten, die ebenfalls auf der Farm leben, betreibt, immer wieder stehen bleibt und einen Punkt in der Ferne fixiert. Da hinten bewege sich etwas, berichtet er seinen Begleitern. Doch außer ihm kann niemand etwas erkennen. Nach einiger Zeit winkt John ab, dreht sich um und stapft weiter mit der Waffe in der Hand durch das Laub. Dann beginnt er damit, eine Kamera am Waldrand zu installieren und stundenlang den Wald hinter dem Feld aufzuzeichnen. Diese Aufnahmen sieht er sich wieder und wieder an, zeigt Freunden und Bekannten aufgeregt die Bilder, auf denen er sicher ist, zu sehen, wie sich etwas bewegt. Wenn wild zu sehen ist, fragt er, ob andere dies auch sehen können. Wenn dies bejaht wird, beginnt er zu erklären, dass das kein Wild sei. Es seien Menschen, die sich als wild verkleiden würden. Sein Verhalten bereitet den Bewohnern der Foxcatcher Farm Sorgen. Sie beginnen, sich in Schichten einzuteilen, sorgen dafür, dass John nie alleine ist, dass immer einer von ihnen da ist, um auf ihn aufzupassen. Sie sorgen dafür, dass er nicht alleine ist, wenn er in den Wänden Stimmen hört, wenn er sieht, wie Tiere aus ihnen treten und auf ihn zukommen. Sorgen dafür, dass er nicht alleine ist, wenn er die Laufbänder aus dem Fitnessraum entfernt, weil er der Meinung ist, sie würden die Zeit zurückdrehen. Irgendwann erwähnt John das erste Mal beiläufig, dass er der Meinung sei, David könne das Wetter mit einer Maschine kontrollieren. Was sich erst nur auf eine einzelne Aussage beschränkt, entwickelt sich zu einem ausgeprägten Muster von paranoiden Wahnvorstellungen. John ist sich immer sicherer, dass Dave ihn beobachtet, ihn kontrolliert, dass er Tunnel habe, die zum Haupthaus führen und durch die er die totale Kontrolle über John und dessen Gedanken habe. Dave stecke in den Wänden, er höre seine Stimme. Zu seiner Sicherheit stellt er eine Sicherheitsfirma ein, die jedem seiner Ängste sofort nachgehen soll, ohne Fragen zu stellen. Er befiehlt seinen Sicherheitsleuten, die Böden aufzubrechen, um nach unterirdischen Tunneln zu suchen, und spricht von mechanischen Bäumen. Dann ist er davon überzeugt, die Farbe schwarz sei der Tod, sein Tod. Sofort entfernt er alle schwarzen Kleidungsstücke, sowohl aus dem eigenen Schrank als auch aus dem seiner Angestellten. Schwarze Pferde werden verkauft und zum Schock aller verbannt er alle schwarzen Sportler von der Foxcatcher Farm. Die letzte Aktion führt zum Bruch zwischen John und einigen seiner Bekannten. Und auch einige Einrichtungen, die bisher Geld von ihm erhalten hatten, beenden die Zusammenarbeit mit ihrem großzügigen Gönner.
Dieser jedoch interessiert sich kaum dafür, verliert immer mehr die Kontrolle. Er konsumiert Kokain, hört auf zu schlafen, sieht Käfer auf seinen Möbeln, hört sie in den Wänden, spürt sie unter seiner Haut. Wenn er sie unter seiner Haut krabbeln spürt, kratzt er sich, kratzt so lange, bis blutige Wunden entstehen. David, der weiter an der Seite seines Freundes bleibt, macht sich immer mehr Sorgen. Er bringt John zum Arzt, dieser spricht von einem chemischen Ungleichgewicht in Johns Hirn, vermutet eine paranoide Schizophrenie. Doch John wehrt sich gegen die Diagnose. Er sei gesund, kein Grund zur Sorge. Einige Zeit später erhält Dan Shade, ebenfalls ein Sportler auf der Foxcatcher Farm, eine Nachricht von Duponts Anwalt. In dieser erfährt er, dass John ihn nicht mehr auf dem Anwesen dulde. Er solle so schnell wie möglich seine Sachen packen, das Haus räumen und verschwinden. Doch Dan denkt gar nicht daran. Er lässt sich Zeit. Er geht wie immer trainieren, braucht Tage, um überhaupt mit dem Packen anzufangen. John bemerkt das und es gefällt ihm nicht. So greift er eines Tages nach seiner Waffe und macht sich auf den Weg in die Trainingsräume, von denen er weiß, dass Dan sich gerade dort aufhält und sein tägliches Training absolviert. Mit wutverzerrtem Gesicht stürzt Dupont auf den Sportler zu, richtet die Waffe auf ihn und schreit, dass er ihn vom Hof haben wolle, dass er ihn hier nicht mehr sehen wolle. Jane duckt sich reflexartig, bringt sich vor der tödlichen Waffe in Sicherheit. Es scheint die richtige Reaktion gewesen zu sein. John dreht sich um und steckt die Waffe wieder ein, entfernt sich. Und Dan beginnt, seine Sachen zu packen. Einige Tage später. Es klopft laut an die Tür von Familie Schulz. Als David die Tür öffnet, steht vor ihm ein betrunkener John, der eine Waffe in der Hand hält. Er wisse, dass Dan bei Dave im Haus sei, dass er sich dort verstecke. Er wolle ihn erschießen. David solle ihn sofort reinlassen. Dieser denkt jedoch gar nicht daran. Dan sei nicht hier. Außerdem könne David John auf keinen Fall mit Gewehr ins Haus lassen, wo sich seine Frau und seine Kinder aufhalten. Ruhig verlangt er das Gewehr und bereitwillig übergibt John es ihm. Dann verliert er die Orientierung, er stürzt zu Boden, bevor David ihn auffangen kann und schlägt mit dem Kopf auf. David und Nancy rufen einen Krankenwagen, dieser nimmt John mit, die Wunde am Kopf müsse genäht werden. Am nächsten Tag kann John sich an nichts mehr erinnern. Er ist sich sicher, dass Dan gestern Abend da war und dass er ihm diese Kopfwunde zugefügt haben muss. Sofort erstattet er Anzeige bei der Polizei, berichtet ihnen, Dan Shade habe ihn vor dem Haus von David Schulz zusammengeschlagen. Die Beamten gehen den Anschuldigungen nach und fragen David, was sich am gestrigen Abend zugetragen hat. Dieser antwortet wahrheitsgemäß, dass John plötzlich betrunken und bewaffnet aufgetaucht sei und Dan gesucht habe. Dieser sei nicht da gewesen, dann sei John gefallen und habe sich verletzt. Mehr sei nicht passiert. Als John das erfährt, steigt Wut in ihm auf. Hatte er bisher die Vermutung, dass David ihn beobachtet, kontrolliert und verfolgt, ist er sich jetzt sicher, er hat ihn auch verraten. Am Morgen des 26. Januar 1996 greift John daraufhin entschlossen zur Waffe und weist seinen Sicherheitsberater Goodale an, mit ihm in den Wald zu fahren. Dort angekommen, ändert er scheinbar seine Meinung, nun möchte er zum Haus der Schulz fahren. Goodale ist irritiert von dem seltsamen Verhalten seines Arbeitgebers, befolgt jedoch dessen Wunsch und macht sich auf den Weg zum Haus von David Schulz. Dieser sitzt gerade mit seiner Familie beim Lunch, als das Auto von Dupont vorfährt. Dann fällt der erste Schuss. Als David leblos am Boden liegt und der Boden sich unter seinem Körper rot verfärbt, macht John sich auf den Weg nach Hause. Kaum angekommen, verschließt er alle Türen und weist den schockierten Goodale an, niemanden ins Haus zu lassen. Es dauert nicht lange, bis die Polizei vor der Tür steht. Doch das Wohnhaus von John Dupont gleicht einer Festung, es ist ihnen nicht möglich, gefahrlos einzudringen. Stattdessen bemühen die Beamten sich, Kontakt zu Duport zu halten. Dieser erzählt ihnen, er könne erst rauskommen, wenn er die diplomatischen Papiere, die vor ihm liegen, durchgegangen sei. Die USA stehe nämlich vor einem internationalen Krieg. Nächte vergehen, Tage vergehen. Irgendwann stellt die Polizei den Strom ab. Im Haus fällt die Heizung aus. Bei den eisigen Temperaturen dauert es nicht lange, bis Duport sich an die Beamten wendet und darum bittet, die Heizung wieder anstellen zu dürfen. Diese bekräftigen den Mann darin, das Haus zu verlassen, um sich um die Heizanlage zu kümmern. Und John Duport verlässt kurz darauf das Haus durch die Hintertür, um der bitteren Kälte in seinem Zuhause ein Ende zu setzen. Sobald er einen Schritt aus dem Haus tritt, ist er von Beamten umzingelt und wird zu Boden geworfen. Handschellen klicken. Nach 50 Stunden der Verbarrikadierung wird John Duport festgenommen. Monate später beginnt der Prozess gegen Duport. Vor Gericht erscheint der bei der Festnahme noch frisch rasierte und gepflegt aussehende Mann mit langen Haaren und Bart, unsicherem Gangbild und einem wilden Blick. Er wirkt verwahrlost, muss zu manchen Verhandlungsterminen sogar mit einem Rollstuhl in den Saal geschoben werden. Die besten Anwälte und Psychiater sitzen im Saal. Mit einem Vermögen von einer Viertelmilliarde Dollar kann Duport sich das leisten. Viele befürchten, er könne sich einfach freikaufen. Doch weit gefehlt. Vor Gericht erläutern die zuständigen Psychiater, Duport leide an einer paranoiden Schizophrenie. Die Psychose äußere sich in Verhaltensweisen wie dem Errichten von Stacheldraht um das eigene Wohngebäude, der Eröffnung von Feuer auf eine Gänseschar, weil er davon überzeugt war, dass sie dunkle Magie gegen ihn einsetzten, und der Überzeugung, er sei der Dalai Lama. Sie sind überzeugt, dass Duport fest daran glaubte, in Schulz Teil einer internationalen Verschwörung zu sehen, die ihn töten sollte. Am 25. Februar 1997 befinden ihn die Geschworenen des Mordes dritten Grades, des nicht vorsätzlichen Mordes, für schuldig. Gleichzeitig halten sie Duport für nicht schuldfähig aufgrund seiner schizophrenen Erkrankung. Dennoch wird er nach geltendem Recht zu einer Haftstrafe von 13 bis 30 Jahren verurteilt und im State Correctional Institute Mercer untergebracht, eine Anstalt mit minimaler Sicherheitsstufe im Strafvollzugssystem von Pennsylvania. Am 9. Dezember 2010, im Alter von 72 Jahren, stirbt John Duport noch immer hinter Gittern im Correctional Institute. Beerdigt wird er auf eigenen Wunsch in einem roten Foxcatcher-Anzug.
Ich finde irgendwie, dass dieser Fall wie so eine klassische griechische Tragödie ist. Du siehst es einfach kommen. Ab der Mitte des Falls siehst du es einfach kommen.
Ja.
Ab dem Moment, wo es heißt, ja, also hier müssen irgendwie Leute von meinem Gelände runter, weil die nicht gut sind und die Farbe schwarz und es gibt irgendwelche Verschwörungen. Und da hat er gesagt, dass er irgendwelche Sachen im Wald gesehen hat und die Tiere sind als Menschen verkleidete Tiere, als Tiere verkleidete Menschen so rum.
Ja.
Und in dem Moment dachte ich mir, oh Gott.
Ja.
Und ab da geht's einfach los. Und ich meine, gut, ich wusste ja, dass auf irgendjemanden geschossen wird. Das hattest du ja am Anfang. Aber es war einfach wie so eine Tragödie, bei der man die ganze Zeit denkt, es muss irgendjemand irgendwas sagen. Es muss irgendjemand irgendwie eingreifen. Es muss doch irgendjemand den Mut haben, da so dazwischen zu gehen und zu sagen, okay, pass mal auf, jetzt ist Feierabend. Und es ist einfach so traurig. Es ist so traurig. Und die Szene mit der Frau, wie sie sich über ihren Mann beugt, also Nancy über Dave fast, glaube ich, beugt und er einfach im Schnee stirbt, in dem Wissen, dass einer seiner besten Freunde ihn ziemlich sicher in geistiger Umnachtung, und ich denke, das hat er auch gewusst, einfach erschossen hat, ist einfach, das ist so traurig. Ich finde, diese ganze Geschichte und der ganze Fall ist für alle Beteiligten einfach traurig.
Das finde ich auch. Ich habe dazu, im Zuge der Recherche, habe ich auf Netflix die Doku die Doku Team Foxcatcher geguckt, die ich übrigens nur empfehlen kann. Es ist sehr spannend. Da sprechen sehr viele, teilweise Sportler, die auch auf der Farm gewohnt haben. Und die erzählen von ihren Begegnungen mit Dupont. Und da sagen tatsächlich auch einige, dass, also die ganze Gemeinschaft hat Dupont ja geschützt oder hat ihn unterstützt.
Ja.
Also sie haben ja Schichten geschoben und haben geguckt, dass er nie alleine ist. Was an sich ja super schön ist, so eine Gemeinschaft zu haben, wo man sich unterstützt und wo man sagt, okay, wir sind jetzt immer da für ihn. Andererseits sagen da zwei, drei Menschen auch von sich aus in den Interviews, es geschah aus einer guten Absicht, aber wir haben halt diese Krankheit unterstützt damit. Und wenn wir es nicht gemacht hätten oder wenn wir gesagt hätten, jetzt reicht's, jetzt gehst du zum Arzt oder jetzt bringen wir dich in die Psychiatrie, dann würde Dave halt vielleicht noch, würde Dave noch leben.
Ja. Ja, und das ist halt super traurig. Das ist halt so traurig, weil sie für ihn da sein wollten. Und es ja auch an sich klingt es ja voll schön, so sie haben alle den gleichen Traum und alle wollen das Ringen groß machen in den USA und haben tatsächlich jemanden, der auch die finanziellen Möglichkeiten hat, um das umzusetzen und das finanziell zu unterstützen. Und dann unterstützen sie im Grunde unbeabsichtigt diese Erkrankung und ja, ermöglichen ihm damit quasi ja erst so weit zu gehen.
Ja.
Und ja, es ist super traurig. Und das ist, das klingt jetzt total makaber, aber das ist auch so ein Fall, bei dem ich denke, der ruft mir nochmal in Erinnerung oder in den Kopf, warum wir diesen Podcast machen.
Ja.
Denn ich glaube, dass jeder, der sich mit paranoider Schizophrenie auskennt oder der zumindest weiß, wie sich das äußert, der solche Fälle schon mal gehört hat, das viel leichter sehen würde und viel leichter identifizieren könnte. Dann danach zu handeln, ist immer noch schwierig. Wir hatten das Thema ja schon
mal,
dass wir beide schon mit Leuten gesprochen haben, die nachweislich dann eine paranoide Schizophrenie hatten und wir beide erst an unserem eigenen Verstand gezweifelt haben. Aber ja, an der Stelle, glaube ich, hätte es vielleicht auch geholfen.
Ja, vor allem der Moment, wo ich mir halt, ich saß da auf der Couch und habe mir diese Doku angeguckt und der Moment, als er sogar noch erzählt wird, dass Dave mit ihm beim Arzt war und der Arzt eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert hat. Und ich saß da und habe mir an den Kopf gefasst und ich glaube, ich habe sogar ganz laut gesagt, so nein, so richtig so nein, da sagt es sogar noch jemand und glaub ihm und glaub nicht John, weil das ist ein Symptom von der Krankheit, es nicht zu sehen. Und
ja, aber da frage ich mich halt auch, was hat der Arzt denn gesagt? Hat er gesagt, du, moin, das ist eine paranoide Schizophrenie, das sieht halt so aus? Also ich meine, das ist ja keine Knieverletzung oder sowas, weißt du? Also da frage ich mich halt auch, hat der Arzt nicht vielleicht gesagt, die Tatsache, dass er der Meinung ist, dass er nicht krank ist, ist ein Symptom dieser Krankheit? Also weißt du, wie ich meine? Ich habe so ein bisschen Probleme damit, mir diesen Arztbesuch vorzustellen.
Ich habe leider jetzt auch nicht selber als Details zu diesem Arztbesuch gefunden. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass, ich weiß auch nicht, ob John bei dem Arzt gesagt hat, ich bin gesund, oder ob er es später im Auto vielleicht zu Dave gesagt hat, weißt du, und Dave war dann so, ja, hast schon recht. Weiß ich ja nicht, ob das so war, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass eben sein ganzes soziales Umfeld ihn so unterstützt hat, dass es dann bei dem Psychiater vielleicht gar nicht so stark aufgefallen ist. Also wir haben in der Klinik auch immer wieder Leute, die kommen, teilweise Menschen, die sind 60, 70, 80 Jahre, kommen dann auf einmal, machen dann irgendeine Straftat und kommen dann auf einmal mit einer paranoiden Schizophrenie zu uns und haben schon ewig lange diese paranoide Schizophrenie. Aber der einzige Unterschied zu früher ist, dass vor kurzem, jetzt so spontan fällt mir ein, der Partner gestorben ist und der Partner das ganze Leben lang diese Erkrankung verdeckt und dissimuliert hat, weil er eben unterstützt hat, weil er eben all diese Defizite ausgeglichen hat und es dann nicht aufgefallen ist.
Das ist krass.
Es ist richtig krass, aber solche Fälle gibt es halt und deswegen denke ich mir, vielleicht hat dieses soziale Umfeld ihn so gestärkt, dass der Arzt sich keine großen Sorgen gemacht hat.
Ah, okay, du meinst, dass der Arzt dachte, ja gut, also
es gibt ja auch.
Es gibt ja Leute, die sich um ihn kümmern, so ist schon okay.
Genau, es gibt ja auch Formen der Schizophrenie, die weniger stark sind, die ja auch nicht immer zwingend eine medikamentöse Behandlung brauchen. Ne, ich weiß ja nicht, wie das ihm mitgeteilt wurde.
Ja, aber ich persönlich finde halt, dass die paranoide Schizophrenie, wenn du akut psychotisch bist, meine persönliche Meinung, tendenziell doch eher behandlungsbedürftig ist. Weil ich meine, eine paranoide Schizophrenie besteht darin, dass du der Meinung bist, dass du verfolgt wirst oder irgendwelche Leute dich entführen oder irgendwelche Menschen, die dir nahestehen, eigentlich gegen dich sind. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass alle Menschen mit paranoider Schizophrenie prinzipiell gefährlich sind. Aber allein in einem psychotischen Zustand der Meinung zu sein, dass etwas potenziell gefährlich für einen selbst ist, macht das potenziell gefährlich, mindestens für einen selbst.
Ja, dann auf jeden Fall. Aber vielleicht haben sie es ihm ja so verklickert. Ich hatte zum Beispiel letzten Patienten, der hörte Stimmen, wusste aber, dass es Stimmen sind, also dass die nicht real sind. Und hat sie trotzdem gehört, also trotzdem akut psychotische Symptome, konnte sich aber davon distanzieren.
Aber ist das dann, also ich würde mich da schwer tun, dass eine komplette paranoide Schizophrenie beziehungsweise psychotischer Schub in einer paranoiden Schizophrenie zu sehen, weil dann hast du ja nicht, also dann hat er sich, gilt das als Wahn? Nee, nicht als Wahn, sondern als Halluzination, wenn du das hörst, aber du weißt, dass es eine Halluzination ist, dann fehlt doch im Grunde auch der Wahn, oder nicht?
Naja, eigentlich fehlt dann ja nur dieses entrückte Erleben von Realität. Die Halluzinationen sind trotzdem da. Also zum Beispiel,
ja, du hörst es, klar. Der
Patient hat die gehört, der hat auch mit denen gesprochen, aber er konnte sich davon distanzieren und meinte, ich weiß, dass andere sie nicht hören, ich weiß, dass sie eigentlich nicht da sind.
Also er wusste, dass sie nicht existieren.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich den dann tatsächlich für die Kriterien erfüllend betrachtet hätte. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil wenn du weißt, dass das, was du hörst, nicht real ist, ich meine, gut, wenn es einen Leidensdruck auslöst, okay.
Auf jeden Fall.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es das ultra nervig ist, wenn dir dauernd jemand ins Ohr schreit. Aber für mich wäre das dann irgendwie keine paranoide Schizophrenie, weil die Distanz von der Realität, diese Abgrenzung oder Entfernung von der Realität ja nicht da ist. Denn er war ja offensichtlich in der realen Realität, denn er wusste, dass diese Stimmen nicht existieren.
Ja, aber wenn alle anderen Symptome halt zutreffen, dann erfüllst du ja doch wieder die Kriterien. Jetzt müssen wir die Kriterien eigentlich nochmal durchgehen. Aber heute geht es ja nicht um diesen Patienten, sondern um John Dupont und um den HCR20. Genau, wo waren wir gerade? Psychiater. Genau, wie gesagt, wir wissen nicht, was da jetzt genau gesagt wurde. Es kann sein, dass es irgendwie verharmlost wurde vor diesem Psychiater. Das wissen wir alles nicht. Vielleicht hat er auch Medikamente verschrieben und sie wurden einfach nicht eingenommen.
Vielleicht.
Gibt's ja leider auch immer wieder.
Ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass Dupont selber sogar Sportler und Sportlerinnen von seiner Farm verbannt hat und selbst da die Leute mit ihm gebrochen haben, aber niemand was gesagt hat. Und worauf ich am allerwenigsten klarkomme, ist der Security-Mann,
ja,
der mit im Auto sitzt und der dabei ist, während Dupont auf David schießt und der danach tatsächlich mit ihm nach Hause fährt. Also, okay, vielleicht will man sich auch nicht mit jemandem anlegen, der eine Waffe trägt.
Das glaube ich halt auch,
ja. Nachvollziehbar. Aber der arme Security-Mann. Halleluja.
Ja.
Also, und dann 50 Stunden mit dem in seinem Haus.
Ja.
Und du weißt nicht, also das ist einer von denen, wo selbst ich, wenn ich das sehen und hören würde, sagen würde, der ist auf jeden Fall irre. Und ich weiß, irre ist kein korrektes Wort dafür. Aber es ist schon sehr abgerückt.
Meinst du, wenn du so in der Situation wärst und mit so jemandem dann halt eingesperrt und erst so akut?
Ja, dann würde ich denken, du bist irre. Ich weiß nicht, ob du mich gleich abknallst oder nicht. Ich weiß nicht, ob du dir gleich alle Haare ausreißt oder aus dem 15. Stock springst oder, weiß ich nicht, mit deiner Unterhose auf dem Kopf dreimal rückwärts im Kreis läufst, weil du glaubst, dass es Dämonen austreibt. Keine Ahnung.
Ja, einfach total unberechenbar einfach.
Ja,
ja.
Voll.
Hm.
Also der arme Security-Mann.
Ich glaube auch, der muss seine Angst ausgestanden haben auch da drin. Ja. Bis da die Polizei rauskam.
Was wissen wir denn über Dupont, bevor das alles passiert ist?
Was ich rausfinden konnte, ist ja zum einen, dass er dieser Erbe von dieser millionenschweren französischen Familie.
Mhm.
Ich glaube, das war sogar die Familie, die so Nylon erfunden hat und Teflon und so ein Spaß. So
Nylon und Teflon, okay.
Synthetische Polymere habe ich mir aufgeschrieben. Und was ich noch ganz interessant fand, war, dass John kein direkter Erbe dieser Linie war, sondern dass diese Familie wohl riesig groß ist und es insgesamt an die 3000 Nachkommen heutzutage von dieser Familie gibt.
Okay.
Und er trotzdem einen Anspruch auf ein Vermögen von 12 Milliarden Dollar hatte, mit als er 18 wurde, so wie ich das verstanden habe.
Das ist absurd.
Wie viel Geld muss da bitte gewesen sein?
12 Milliarden Dollar, wie viel Geld ist allein das?
Ja, ja, aber jetzt nehmt das mal 3000, wenn es so viele Leute gibt von dieser Familie.
Absurd.
Die Anspruch haben, also ich weiß nicht, ob die alle Anspruch haben, aber auf jeden Fall haben mehr als er Anspruch.
Hätten wir mal Teflon erfunden.
Hätten wir mal. Tja, haben nur Psychologie studiert.
Ja, erster Fehler im Leben.
Genau, er hatte jetzt nicht so die engste Verbindung zu seiner Familie. Er hatte auch Geschwister, die waren alle sehr viel älter als er, war so das Nesthäkchen und hat auch jetzt nicht wirklich enge Beziehungen zu den Geschwistern gehabt. Er war ein Scheidungskind und ist bei seiner Mutter aufgewachsen. Und diese Mutter war so ein bisschen von der Schiene, wir sind die Duponts, wir sind besser als alle anderen und alle anderen Leute sind so unsere Diener, die sind da, um uns zu dienen und die sind so die Schicht unter uns, so in der Nahrungskette sind die ganz weit unten, wir sind ganz weit oben. Und
quasi der Pöbel.
Genau, und John hat halt gelernt, irgendwie niemanden so wirklich zu respektieren, der irgendwie auf nicht, ich sag mal, in seiner Schicht ist, wie die Mutter das wahrscheinlich formuliert hat. Hat er dann dementsprechend auch Schwierigkeiten, Diener zu respektieren, was ich auch echt mir weird vorstelle. Stell dir vor, du hast also irgendwie so einen 8-jährigen Jungen und der geht dann mit so einem Diener um wie, also mit so einem Bediensteten wie noch was.
Heißt es nicht, schau dir an, wie jemand Menschen behandelt, die in Anführungszeichen unter ihm stehen und du weißt, was für ein Mensch das ist? Das ist schon traurig.
Ja.
Aber noch trauriger finde ich, wenn du als 8-Jähriger das machst und dich niemand dafür zur Rechenschaft zieht und sagt, pass mal auf, so gehst du nicht mit anderen Leuten um, sondern deine Mutter dir beibringt, so mit Menschen umzugehen.
Ja, der hat ja gar keine andere Wahl gehabt, als es zu lernen.
Das ist richtig traurig.
Voll. Was sie ihm aber auch über die Bediensteten erzählt hat, ist, dass er niemals jemand anderen als diese Bediensteten ins Haus lassen soll, weil anderen Menschen kann man nicht vertrauen, den Bediensteten schon, weil die werden ja dafür bezahlt. Für ihr Vertrauen und für die Nähe und so, ne?
Oh mein Gott.
Das hat man auch später gesehen. Das hat er immer weitergemacht. So.
Hashtag toxic.
Total.
Was ist das denn? Okay, das ist ja. Aber das hat auch schon dieses Paranoide, ne? Das hat schon dieses Paranoide von, du kannst niemandem trauen, es sei denn, du hast ihn gekauft.
Das stimmt, ja. Aber das findet man in seinem Leben immer wieder. Er kauft die Sportler ein, er kauft David für die Foxcatcher Farm. Er bezahlt die Leute, dass sie auf seiner Farm leben, was ja an sich eine tolle Sache ist mit dem Ring, ne? Und mit dieser Farm und mit dieser Unterstützung. Aber trotzdem kauft er Leute, damit die bei ihm wohnen und damit sie in seiner Nähe sind. Er kauft Familie, er kauft Siege, was ich noch später sagen werde, immer sich durch sein ganzes Leben zieht, dass er immer das Gefühl hat, sich Anerkennung kaufen zu müssen.
Naja, oder sich Anerkennung kaufen zu können.
Oder das. Aber ich glaube, bei ihm ist es eher müssen.
Ist schon traurig.
Voll, es macht das alles irgendwie noch trauriger.
Ja.
Was seine Mutter auch noch sehr gelebt hat oder ihm sehr beigebracht hat, ist Leistungsdruck. Und dass nicht nur sein Name Dupont reicht, um seinen Wert zu bestimmen, sondern dass er auch noch leisten muss, um wertvoll zu sein. Ach, dein Blick sagt alles.
Ja, ich finde das immer schwierig.
Es ist total schwierig. John selbst war dann eben nachvollziehbarerweise als Kind und als Erwachsener sehr darauf bedacht, sich in irgendwie so, ich sag mal, so aufregende Welten einzukaufen. Ne? Dieses Ding von, ich kaufe mir mein Umfeld, ich kaufe mir Freunde, ich kaufe mir Familie, ich kaufe mir Erfolg, hat dementsprechend sich halt in sowas wie auch in Universitäten und so eingekauft, so ganz hochdatiert und wollte dann, also so habe ich das gefunden, das alles so mit ein bisschen mit dem Ziel, so die Mama zu beeindrucken, schau mal, wo ich bin, schau mal, mit welchen Leuten ich zu tun habe, was ich geschafft habe. Und er hatte auch tatsächlich total viel Disziplin und hatte auch wirklich den Ehrgeiz, um zum Beispiel sportlich, er war sportlich sehr begeistert, um sportlich eigentlich gut zu werden. Das Problem ist, dass er, so wie auch beim Ringen, bei den meisten Sportarten nicht wirklich Talent hatte. Mehr Talent hatte er tatsächlich dafür als Ornithologe, was ich echt spannend fand. Das ist was ganz anderes.
Wirklich?
Ja, der hat zwei Vogelarten wohl entdeckt.
Das ist super cool.
Ja, das finde ich auch cool. Aber irgendwie wollte er mehr in den Sport. Und genau, die Vögel haben dann nicht gereicht. Und dann irgendwann hat er dann eben angefangen, genau, Sport zu finanzieren. Und dann immer weiter und irgendwas immer. Es hat irgendwie immer mit der Mutter zu tun gehabt. Es war immer irgendwie so ein ambivalenter Kontakt mit der Mutter. Einmal diese Abneigung, weil es auch wirklich schwierig war, mit ihr aufzuwachsen, was ich mir vorstellen kann. Und auf der anderen Seite immer wieder dieser Kontakt zur Mutter, um zu zeigen, hey, guck mal, wie, wo ich bin, was ich geschafft habe. Obwohl das alles dann irgendwie Dinge waren, die er mit dem Geld geschafft hat. Und ich habe mir auch bei dem Thema mit der Mutter ehrlich gesagt gedacht, dass es mich nicht verwundert, dass die Symptome, die berichtet wurden, nach ihrem Tod stattfanden und angefangen haben.
Ehrlich gesagt verwundert mich das extrem. Niemand, hätte ich gedacht, bekommt mit 55 eine paranoide Schizophrenie. Das ist viel
kann
zu
passieren.
Spät. Das ist so unglaublich statistisch unwahrscheinlich, dass ich mich bei einem Alter von Leuten über 40, vielleicht über 45, weigere ich mich gedanklich zu glauben, dass jemand mit über 45 die erste aktive Episode in seiner paranoiden Schizophrenie bekommt, weil ich mir denke, das normale Alter ist eigentlich Mitte 20 bis Mitte 30 und dann bist du eigentlich lucky.
Das stimmt. Ich habe aber jetzt auch schon echt ein paar Patienten, ich glaube bestimmt 4 oder 5 gehabt, die, bei denen es auch mit 40, 45 losging, die mir da von der ersten Psychose erzählt haben. Und gut, da weiß ich natürlich nicht, genauso wenig wie bei John, ob nicht vorher schon mal was aufgetreten ist. Aber dass sich der Zustand entweder, dass er beginnt oder sich verschlechtert, wenn wir annehmen, dass es vorher schon da war, wundert mich nicht, dass es mit der Mutter zusammenhängt.
Also von mir aus mit 45, fein. Bis 45, ich habe ja gerade gesagt, bis 45, aber 55 ist doch reichlich spät für eine paranoide Schizophrenie.
Es ist sehr spät, ja, aber es ist nicht unmöglich.
Naja, aber es ist in seinem Leben vorher nie irgendwas anderes, Schwieriges für ihn passiert. Also, weißt du, wie ich meine? Also ich meine, es gibt auch noch andere Dinge in deinem Leben, die schieflaufen können, die sowas auslösen können. Warum ausgerechnet der Tod seiner Mutter?
Mit 55. Vielleicht, weil diese toxische, ambivalente Beziehung zu der Mutter auch irgendwie stabilisierend war. Ich meine, er hat sein ganzes Leben lang, so wie ich das jetzt verstanden habe, laut diesen Infos, die ich hatte, nach der Anerkennung seiner Mutter gestrebt und Dinge getan und er wusste, wofür er sie tut. Und dann stirbt die Mutter und auf einmal.
Du meinst also, der wahnhafte Leistungsdruck seiner Mutter könnte möglicherweise sinnstiftend in seinem sonst orientierungslosen Leben gewesen sein?
Oh, das hast du richtig gut ausgedrückt, ja. Genau das meine ich.
Und du meinst,
dass es sinnstiftend und stabilisierend gewirkt haben könnte, auf eine sehr toxische Art. Aber auch toxische Verhaltensweisen oder Einflüsse können stabilisierend wirken, in welchem Sinn oder in welchen Zweckrichtung kann man sich hier drüber streiten.
Also das finde ich gar nicht abwegig, weil immerhin kann sich ja auch, also gibt es ja auch genug Menschen, die selber in ihrem Leben so Sabotage und sowas betreiben und genau. Lieber in schlechten oder für sie nicht funktionalen, sagen wir es mal so, nicht funktionalen Verhältnissen bleiben, anstatt es zu ändern, weil Schmerz sich irgendwann, wenn man ihn gewohnt ist, besser anfühlt, als ihn nicht zu haben, weil man das nicht gewohnt ist.
Genau, oder eben weniger Angst macht als Veränderung.
Wie ein Frosch im Kochtopf. Ein bisschen. Für
ja.
Den ist das Wasser nicht heiß.
Ja.
Es sei denn, du holst ihn raus und wirfst ihn dann wieder rein, dann ist es heiß. Aber wenn er es gewohnt ist, wäre normal temperiertes Wasser wahrscheinlich eher unangenehm.
Mhm. Genau, das ist ein guter Vergleich, denke ich.
Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Ich weigere mich immer noch mit diesem 55. Es ist einfach statistisch gesehen so unglaublich unwahrscheinlich, aber ja. Also es ist auf jeden Fall eine paranoide Schizophrenie. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen unwahrscheinlichen statistischen Fall zu glauben.
Dass es eine paranoide Schizophrenie ist, das ist auf jeden Fall sicher.
Safe. Aber vielleicht war es ja nicht die erste Episode.
Nee, das kann ja wirklich sein. Vielleicht, ich meine, manchmal bauen sich die Psychosen ja auch aufeinander auf und werden immer schlimmer. Und vielleicht, ja. Ich meine, es kann ja auch sein, dass er wirklich irgendwie die Psychosen nicht bemerkt wurden oder eben ignoriert wurden.
Oder er seine Diener und Dienerinnen und seine Bediensteten an sich gekauft hat, damit sie niemandem erzählen, dass er nachts in Schlüppi dreimal rückwärts im Kreis läuft.
Genau.
Könnte, das meine könnte ich auch sein. Nicht böse. Es ist einfach nur, ich wollte einfach nur ein albernes Beispiel bringen.
Ja. Aber genau, ja, das meine ich damit. Ja, dass es vielleicht leichtere Verläufe bisher waren und dann ist es jetzt die vierte, fünfte Psychose und vielleicht ist erst die jetzt in diesem Ausmaß.
Vielleicht. Ach, diese ganze Geschichte ist so dramatisch und so tragisch.
Ja.
Okay, und nach seiner Verhaftung, was ist dann, was ist dann passiert? Weiß man irgendwas darüber?
Also es wurde berichtet von seinem Anwalt, der ihn 2009, glaube ich, rausholen wollte. Das hat aber wohl nicht funktioniert. Ich meine, 2010 war er offensichtlich immer noch in Haft. Der hat erzählt, dass sich sein Zustand im Gefängnis deutlich verbessert hätte, dass er wieder die Ornithologie aufgenommen hat und wieder angefangen hat, Vögel zu beobachten. Und im Gefängnis auch gearbeitet hat und andere Gefangene wohl in Staatsbürgerkunde unterrichtet hat.
Was ist Staatsbürgerkunde?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
Weiß jemand von euch da draußen, was Staatsbürgerkunde ist? Also falls ja, dann schreibt uns das vielleicht mal, weil ich weiß es nicht.
Genau, also in dem Sinne hat er sich gut entwickelt in Haft und hat wohl auch noch so einen kleinen Sinn gefunden in seinem Leben dort hinter Gittern. Aber mehr ist leider nicht bekannt über seinen Gefängnisaufenthalt. Was für uns sehr schade ist, weil wir uns ja heute mit dem HCR20 beschäftigen möchten und da Infos über den Verlauf der Haft oder der Unterbringung sehr wichtig oder auch sehr hilfreich sind.
Ich habe noch eine ganz kurze Frage,
ja,
bevor wir zum HCR20 kommen.
Ja.
Warum wurde er trotz der Schuldunfähigkeit zu einem Aufenthalt in einem normalen Gefängnis verurteilt?
Also habe ich mich auch gefragt und das liegt tatsächlich an den in Pennsylvania geltenden Bestimmungen, Rechten.
Das heißt, es gibt im Grunde keine Schuldunfähigkeit, wie es die in Deutschland gibt?
Nee, also da hat es wohl, wie ich das verstanden habe, führt es zu einer Verkürzung der Haftstrafe, beziehungsweise führt es zu einer Verurteilung von Mord dritten Grades, also Mord ohne vorsätzlich, also kein vorsätzlicher Mord, so rum. Und dann eben zu einer geringeren Haftstrafe, obwohl ich 13 bis 30 Jahre jetzt nicht geringe Haftstrafe finde. Und irgendwie hat das keinen Einfluss gehabt. Er ist trotzdem in ein Gefängnis gekommen.
Und das erscheint mir nicht so richtig sinnhaft.
Mir auch überhaupt gar nicht.
Aber man kann sich ja an sich über die ganzen, über das Haftsystem und die Correctional Institutes und ähnliches in den einzelnen US-amerikanischen Staaten tiefergehend unterhalten, finde ich.
Das stimmt.
Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir uns ganz viel den Fall und die Hintergründe davon angeschaut. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal zum HCR20 kommen, zum eigentlichen Kern der heutigen Folge.
Auf jeden Fall.
Der HCR20 ist, kurz zur Vorstellung, ein psychologisches Instrument zur Prognose von zukünftigen gewalttätigen Verhaltensweisen. Und dabei wird unterschieden, ob die Gefährlichkeit im institutionellen Rahmen besteht oder ob sie in Freiheit gilt. Das heißt, ist zu befürchten, dass jemand in Freiheit nochmal gefährlich wird oder eben während er im Maßregelvollzug oder im Gefängnis ist. Im besten Fall hat man als Gutachterin dabei die ganze Aktenlage, spricht mit den Patienten, spricht mit der Familie, spricht mit Freunden, mit wem auch immer man da so sprechen kann. Sprich, man macht noch Fremdanamnesen. In manchen Fällen ist das möglich, in anderen Fällen hat man das dann aber eben auch mal nicht. Insgesamt unterteilt sich der HCR in drei Bereiche, und zwar in die historischen Items, also historische Fragen. Items gleich Fragen, beziehungsweise ne, Dinge, die man so beurteilen muss. Mhm. Zweitens die klinischen Items und drittens die Risikomanagement-Items. Was genau das bedeutet, da kommen wir gleich noch drauf. Und wichtig zu wissen ist noch, dass die 20 Items, denn es sind insgesamt 20, von 0 bis 2 gewertet werden, wobei 0 keine Ausprägung bedeutet und 2 die höchste Ausprägung bedeutet. Genau. Und zum Thema Art der Items, historische Items sind alle die, die sich auf die Historie des Täters oder der Täterin beziehen. Klinische Items sind die Items, die man in der Situation in der Klinik, im klinischen Kontext selbst noch beobachten kann, sprich im Maßregelvollzug beispielsweise. Und die Risikomanagement-Items beziehen sich darauf, was man glaubt, was quasi in der Zukunft passieren wird nach Entlassung. Also wie hoch ist das Risiko, dass die Person da draußen in ein Umfeld gerät oder in einem Umfeld sich befindet, das für die weitere gewaltfreie Lebensweise eher ungünstig einzuschätzen ist.
Genau. Ich würde sagen, wir gehen die Items einfach mal nacheinander durch, damit ihr so ein kleines Bild bekommt, was genau im HCR 20 überhaupt beachtet werden muss. Und das erste Item von den historischen Items wäre frühere Gewaltanwendung. Und da ist mir noch eingefallen, was ich auch jetzt nicht im Fall hatte, dass ich gelesen habe, dass Dupont eine Ehefrau mal hatte, die er wohl auch teilweise auch misshandelt hat. Ich weiß nicht, ob das im Wahn war oder nicht, was aber dazu passen würde, dass schon mehrere psychotische Schübe da waren. Das war nämlich vor Foxcatcher gegründet wurde.
Ja, wenn wir davon ausgehen, dass es seine paranoide Schizophrenie schon vorher gegeben hat, dann könnte das auf jeden Fall ein Hinweis dafür sein. Aber das heißt, es gab schon vorher Gewalthandlungen.
Ja.
Das heißt, wir sind auf jeden Fall, waren die schwerwiegend?
Weil, das weiß ich leider nicht.
Okay, weil da unterteilt sich der HCR 20 nämlich in 0 gleich keine, 1 mögliche oder weniger schlimme Gewalthandlungen und 2 viele oder sehr schwerwiegende Gewalthandlungen.
Also ich würde mal ehrlich gesagt, weil ich nicht genau weiß, wie viel und wann und wie, würde ich mal 1 geben, mögliche, / weniger schlimme. Mhm. Weil ich mir da auch, ehrlich gesagt, nicht sicher bin, was da genau war gerade.
Weil wir es nicht wissen. Mhm. Okay.
Genau. Geringes Alter bei erster Gewalttat, wobei 0 bedeutet älter als 40 Jahre, 1 20 bis 39 und 2 vor dem 20. Lebensjahr. Diese Gewalttätigkeit gegenüber seiner Ehefrau war, soweit ich weiß, Mitte 40.
Also 0.
Ungefähr. Dann wäre er bei 0 bei dem.
Das ist wirklich so schwierig, weil okay. Wir so wenig über seine Kindheit und alles wissen.
Wir wissen auch leider total wenig über seine Zeit in der Haft. Deswegen werden wir ein bisschen spekulieren und ein bisschen sagen, wann würde es ein 2 geben, wann eine 0, wenn wir gar nichts haben. Und sonst versuchen wir mit den Infos zu jonglieren, die wir so haben. Man kennt's, ne? Machen wir öfter.
Es läuft in der Begutachtung an sich auch nicht anders. Mein Spaß. Gut, war nur ein Witz, war nur ein Witz.
Also ich versuche, es gewissenhaft zu machen in der Arbeit. I'll try.
Nein, wir wollen ja auch keine Gerüchte streuen. Das nächste sind instabile Beziehungen. 0 bedeutet dabei stabile und konfliktarme Beziehungen. Ein Punkt geben konflikthafte, häufig wechselnde Partnerschaften oder mit unter 30 noch gar keine Beziehung gehabt. Und 2 Punkte geben instabile, hochkonflikthafte oder schnell wechselnde Beziehungen. Oder wenn die Person im Alter von über 30 immer noch keine Beziehung bisher hatte.
Genau, da wir von seinen Beziehungen her nur von dieser einen Frau wissen, mit der es Konflikte gegeben hat, würde ich jetzt auch mal eine 1 geben.
Okay.
Konflikthafte Partnerschaft.
Definitiv.
Ja.
Der nächste Punkt sind Probleme im Arbeitsbereich. 0 keine Probleme, 1 leicht ausgeprägte Probleme, 2 gravierend und überdauernd.
Das finde ich schwierig bei ihm, weil er ja nie gearbeitet hat, dass er einfach nur sein Geld ausgegeben hat.
Das ist auch so eine Bezeichnung für jemanden, ne? Der hat ja nie gearbeitet, einfach nur sein Geld
ausgegeben.
Ja, aber, ja, aber er hat ja irgendwie nie Anschluss gefunden.
Nee, er hat nie Anschluss gefunden.
Also selbst in diesem selbst in diesem Ringverein oder da, wo er gespendet hat, wollten die Leute ja nicht zu viel Einfluss von ihm und wollten nicht zu viel mit ihm zu tun haben.
Das stimmt, ja.
Da stelle ich mir auch wieder die Frage, ob sie wohl dachten, dass er irgendwie komisch ist, weil er damals schon Ausprägungen der Psychose gehabt hat.
Ja, was mir jetzt auch gerade einfällt, was ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht frühere Psychosen nicht aufgefallen sind. Das war zum Beispiel, wenn solche Vereine mit jemandem zusammenarbeiten, der so viel Geld gibt und der ist halt super weird und bringt da irgendwelche komischen Aktionen, die werden ja den Teufel tun und da irgendwas melden. Klar. Weil dann kriegen sie ja kein Geld mehr.
Ja.
Was echt traurig ist.
Es ist super traurig.
Also funktioniert's halt leider.
Ich finde diesen ganzen Fall unglaublich traurig aus allen Perspektiven.
Problem im Arbeitsbereich, würde ich sagen, können wir nichts dazu sagen.
Ja. Substanzmissbrauch. 0, kein Substanzmissbrauch. 1, mäßige oder mögliche Probleme. Und 2, schwer. Weißt du da irgendwas drüber?
Naja, hat der Kokain konsumiert?
Aber im Zuge seiner Psychose.
Zählt trotzdem.
Hat konsumiert.
Alkohol hat er ja auch, wo er dann komplett gar nicht mehr zurechnungsfähig war mit diesem, wo er betrunken bei Dave aufgetaucht ist. Stimmt. Auch wenn es im Rahmen der Psychose passiert ist, Konsum ist aufgetreten. Er hat jetzt nicht nur noch Kokain konsumiert oder nur noch getrunken. Deswegen würde ich eine 1 geben. Aber auf jeden Fall, Konsum hat stattgefunden. Ja, gravierende seelische Störung. 0, keine. 1, Verdacht oder leichte psychische Erkrankung.
Ja.
2, schwerwiegende gesicherte Diagnose. Bei einer gesicherten paranoiden Schizophrenie immer eine 2 bei diesem
definitiv,
Punkt.
Definitiv. Ja. Eine paranoide Schizophrenie ist keine easygoing Erkrankung.
Nee.
Ist eine der schwersten psychischen Erkrankungen überhaupt.
Genau. Der nächste Punkt wäre Psychopathie. Da muss ich sagen, sehe ich bei mir überhaupt keine Hinweise für.
Nee, ehrlich gesagt, ich auch nicht. Das wird übrigens an dieser Stelle mit dem PCL-Score gemessen, für die Schlaufüchse unter euch, die jetzt wissen wollten, wie schätzt man das ein. Für 0 Punkte also 0 Punkte gibt es, wenn man im PCL weniger als 20 Punkte erreicht. Einen Punkt für 20 bis 29 Punkte und 2 für 30 bis 40 Punkte, so rum. Und wer jetzt genauer wissen will, was der PCL überhaupt ist und wie man diesen Score herausfindet, der scrollt mal ein bisschen weiter runter und guckt mal in unsere Psychopathie-Reihe. Da haben wir sehr, sehr viel über diese Themen besprochen.
Und wir haben eine extra Folge für diesen PCL-Test, was übrigens der Hair Psychopathy-Test ist.
Für diejenigen von euch, die davon schon mal gehört haben.
Genau.
Frühe Fehlanpassung. 0, keine Verhaltensauffälligkeiten. 1, mäßige Probleme oder Fehlverhalten. Und 2, gravierende Probleme vor dem 15. Lebensjahr. Ich mag das Wort Fehlanpassung übrigens nicht.
Tja, so wie Schwachsinn im Gesetzbuch. Mag ich auch nicht.
Ich finde, Fehlanpassung klingt einfach richtig traurig nach so einer richtig konformen Gesellschaft, die alle ausstößt, die ein bisschen anders sind.
Das hört sich wirklich so an.
Ja.
Aber ich finde, es sind total oft unglückliche Formulierungen. Sowohl im ICD-10 als auch in diesen Instrumenten als auch im Gesetzbuch.
Ja, das stimmt. Ich muss gestehen, dass ich bei ihm, weil wir nichts wissen von seinem 15. Lebensjahr, das ist halt, ich glaube, wenn du so reich bist, dann kaufst du dir das Schweigen von allen Leuten um dich herum. Ja. Und da wissen wir halt auch nichts drüber.
Ja, vor allem, weil es ja auch so ein bisschen sein Ding ist, ne? Sich Sachen erkaufen, Verhalten von Menschen erkaufen, was irgendwie auch so ein bisschen unsere bisherige Einschätzung so ein bisschen wackelig macht, weil es kann ja auch sein, dass er früh schon teilweise gewalttätig geworden ist und es einfach nicht durchgesickert ist, weil er halt sich's erkauft hat.
Das könnte gut sein, ja.
Ja. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, dass so ein herabschauendes Verhalten von einem 8- bis 10-Jährigen schon auffällig ist. Allerdings frage ich mich, wie sehr man das jetzt werten kann, wenn er das ja gelernt hat und es nicht irgendwie so ein...
Ja, weil in seinem Kontext, im Kontext seiner Familie, könnte man theoretisch sagen, wäre eine Fehlanpassung, wenn er sich den Bediensteten gegenüber freundlich verhalten hätte.
Genau, da kommt so dieser Kontext, weil irgendwie, es kommt ja auch drauf an, also zum Beispiel bei diesem HCR20 musst du auch immer auch zum Beispiel die Kultur des Patienten berücksichtigen. Na, jetzt zum Beispiel jemand von der westlichen Kultur kann nicht mit Kulturen verglichen werden, die komplett andere Weltanschauungen oder Weltsichten haben.
Beispielsweise mit asiatischer Kultur.
Genau. Mhm. Das geht überhaupt gar nicht und du musst es berücksichtigen. Und dann von daher ist deine Fehlanpassung eben zum Beispiel im asiatischen Raum eine ganz andere als im westlichen Raum. Und da frage ich mich eben, wie sehr können wir das jetzt hier anwenden, wenn der Kontext, in dem er das gezeigt hat, eigentlich sein gelerntes, passendes Verhalten war.
Ja, und so schnell, Freunde, sind wir von der Psychologie in den Kulturwissenschaften und dann in der Philosophie gelandet.
Ja, hängt alles zusammen.
Das ist alles eine Suppe, ich sag's euch.
Wie Genie und Wahnsinn.
Ich habe gerade verstanden, wie Ginny.
Genie.
Wahnsinn.
Kann auch sein, dass mein
Ginny Weasley wieder durch. Wie Ginny und Wahnsinn. Okay, alles klar. Oh Gott. Okay, nächster Punkt. Persönlichkeitsstörung. 0, keine. 1, Verdacht oder leicht. 2, schwer und gesichert. Ich weiß nicht, ob du in dem Kontext von dieser Dupont-Familie nicht zwangsläufig eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ausbildest. Ob das da nicht quasi zum guten Ton dazugehört.
Das könnte halt schon sein.
Also ich meine, sorry, aber wenn du Leute bezahlst dafür, dass du sie im Sport besiegst, weil dir die Anerkennung so wichtig ist, dass du lieber Leute bezahlst und nicht ehrlich gewinnst und dich dann trotzdem darüber freust, dass du vermeintlich gewonnen hast, finde ich das schon bedenklich.
Kann aber auch einfach nur, ich meine gut, Unsicherheit ist auch narzisstisch, aber kann auch einfach nur ein Ausdruck von totaler Unsicherheit sein und ganz schlimmes Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung.
Ja, ja, aber ich finde es ein bisschen übertrieben, Leute dafür zu kaufen, um sich auf der Bühne darzustellen, wie derjenige, der hier gerade gewonnen hat. Also das erfordert, finde ich, auch ein bisschen so ein gewisses Maß an Skrupellosigkeit.
Auf jeden Fall war allerdings nie irgendwo die Rede von einer Persönlichkeitsstörung.
Ich würde ja so eine kleine narzisstische, würde ich vermuten.
Hier, keine Ferndiagnosen, ja, mehr. Ja. Goldwater-Regel.
Ja, 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 ist okay. Also null, wir wissen es nicht, aber die Vermutung bleibt. Als letzten Punkt der historischen Items haben wir frühe Verstöße gegen Auflagen. Da können wir von vornherein null sagen, denn es gab keine Auflagen und damit konnte es auch keine Verstöße gegen Auflagen geben. Nur kurz zur Erklärung. Bei jemandem, der vorher schon mal inhaftiert gewesen ist, beziehungsweise schon mal im Maßregelvollzug war oder auf Bewährung verurteilt wurde, würde man hier gucken, gab es Verstöße gegen die Auflagen oder den Verdacht. Beim Verdacht oder leichten Verstößen würde man eine 1 geben. Bei gesicherten, schweren Verstößen würde man eine 2 geben. Sprich, genau. Wenn beispielsweise jemand, der aufgrund einer Suchterkrankung im Maßregelvollzug war und da behandelt wurde, danach wieder konsumiert, in einem kurzen Zeitraum danach, dann wäre das auf jeden Fall ein schwerer Verstoß gegen Auflagen.
Genau. Und damit gehen wir schon über in die klinischen Items. Und zwar die Items, die im Kontext des Klinikaufenthalts auftreten oder eben in Duponts Fall im Kontext der Inhaftierung. Da wissen wir, wie gesagt, gar nichts. Da müssen wir jetzt, da würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach so rein, dass wir sagen, was wollen wir sagen? Was braucht es, um 0 zu haben oder was braucht es, um 2 zu haben?
Ja, einfach einmal schnell durch, weil da haben wir leider keine Informationen.
Genau. Das erste Item wäre Mangel an Einsicht. Das bedeutet die Krankheitseinsicht. Sprich, wenn Dupont da jetzt, so wie zum Beispiel, als der Psychiater gesagt hat, sie haben eine paranoide Schizophrenie und er hat gesagt, nee, habe ich nicht. Das ist fehlende Krankheitseinsicht. Wenn sich das nicht ändern sollte, würde er bei diesem Item die volle 2 kriegen, keine Einsicht. Wenn er manchmal sagt, ja, kann eine Psychose sein, aber ich bin mir nicht sicher, manchmal glaube ich aber auch nicht, würde er eine 1 bekommen. Und wenn er es irgendwann sehen würde selbst und sagen würde, ja, ich brauche Medikamente, ich habe da diese Realitätsverzerrungen, dann würde er eine 0 bekommen.
Das zweite sind negative Einstellungen. Das bezieht sich auf antisoziale Einstellungen, sprich es geht um mit der Gesellschaft nicht konforme Vorstellungen und Einstellungen dem Ganzen gegenüber. Auch da guckt man sich eben an im klinischen Kontext, ist da irgendwas zu sehen, sind da antisoziale Tendenzen, negative Tendenzen anderen Menschen gegenüber zu sehen. 0 Punkte bei keinem Hinweis, 1 bei fraglichen, so möglichen oder leichten und 2 bei ausgesprochen negativen und antisozialen Einstellungen. Genau, würde er da sitzen und sagen, ich kann mir mit Geld jeden Menschen auf der Welt kaufen, weil Menschen, keine Ahnung, nichts bedeuten und ich krieg sowieso alles, was ich will, könnte man sich auf jeden Fall über dieses Item unterhalten.
Ja, auf jeden Fall. Das dritte wären aktive Symptome. Aktive Symptome wie so ziemlich alle Symptome, die wir von ihm aufgezählt haben in dem Fall. Wenn, solange die bestehen, würde er auf jeden Fall die 2 erfüllen, eindeutige und schwere Symptome. Sollten die im Verdacht sein oder eben sich zurückgebildet haben, aber immer noch bestehen, würde es eine 1 geben. Also wenn es eine milde Form ist oder Symptome nicht auszuschließen sind. Und wenn die komplett remittiert, also weg sein sollten, dann würde er da eine 0 bekommen.
Der nächste Punkt ist die Impulsivität. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Plötzliche hochgradig emotionale Ausbrüche. Zum einen das oder eben auch sehr impulsive Entscheidungen, sprich Dinge aus dem Bauch heraus, ohne einmal darüber nachzudenken und sich da auch nicht kontrollieren können. 0, es ist keine Impulsivität. 1, ist nicht auszuschließen oder eine milde Form. Und 2, sind eindeutige und schwere impulsive Reaktionen oder Handlungen.
Genau. Und der fünfte und letzte Punkt bei den klinischen Items ist der fehlende Behandlungserfolg. Da eben nehmen wir an, er würde Medikamente bekommen und würde, alle Symptome würden weggehen, auch würde auch keine Antriebslosigkeit oder sogenannte Negativsymptome haben, würde er dann eine 0 bekommen, weil er gut auf die Behandlung anspricht. Wenn es nur so teilweise ist, dann würde er eine 1 bekommen. Und wenn er wirklich so gar nicht auf die Behandlung anspricht, dann gibt es eine 2.
Und dann haben wir noch als letztes die 5 Risikomanagement-Items, bei denen es dann eben darum geht, wenn die Person entlassen wird aus dem Maßregelvollzug, was genau erwartet sie dann für ein Umfeld, was erwartet sie selbst, was hat sie sich selbst erarbeitet. In Duponts Fall leider nicht relevant, weil er nicht entlassen wurde vor seinem Tod. Aber da hätte man gefragt nach realisierbaren Plänen, sprich hat die Person angemessene, erfolgsversprechende Zukunftsplanung. Wenn ja, dann 0 Punkte. Wenn fraglich oder eher so ein bisschen aussichtsreich und ein bisschen auch nicht, dann eine 1. Und wenn es sehr unrealistische Pläne sind, dann hätte das 2 Punkte gegeben.
Genau. Das zweite wären destabilisierende Einflüsse. Das sind eben alle Einflüsse von außen, die man schon in der Klinik eben voraussehen könnte. Wenn es da welche gibt, wo man sagt, okay, die werden höchstwahrscheinlich eintreffen. Nehmen wir zum Beispiel an, bei jemandem mit der Doppeldiagnose Sucht und Schizophrenie, wo man sagt, weiß, der geht in sein altes Umfeld zurück und das sind bestimmt ganz sicher wieder Drogen und Leute, die ihm Drogen geben, dann wird man hier eine 2 geben, weil es halt einfach gravierende und nicht kompensierbare destabilisierende Einflüsse sind, die der Patient alleine nicht handeln kann. Wird eine 2 geben, wenn man das nicht ganz genau sagen kann, ob es da welche so Einflüsse gibt, gibt es eine 1. Und wenn man sich sicher ist, dass dieser Patient entweder keine destabilisierenden Einflüsse erfahren wird oder sie sind irrelevant oder wenn man der Meinung ist, dass der Patient so kompetent ist in seinen Fähigkeiten und seiner Widerstandsfähigkeit und Abstinenzwillen, dass er das alles voll kompensieren kann, dann kriegt er da eine 0.
Man könnte sich also vorstellen, dass Dupont, wenn es diese Familie mit den Ringern und so immer noch gegeben hätte und seine Farm immer noch gegeben hätte, dass er da möglicherweise in ein Umfeld geraten wäre, in dem Leute darauf geachtet hätten, dass er seine Medikamente nimmt zum Beispiel und dass sie für ihn da sind. Das führt uns direkt zum nächsten Punkt, Mangel an Unterstützung bzw. an sich Unterstützung. 0 Punkte bei gut stützenden Beziehungen, 1 bei fraglichen oder ein bisschen ausreichenden Beziehungen und 2 bei einem Mangel an Beziehungen. An der Stelle fällt mir eine von Duponts Schwestern ein, die sich im Zuge des Prozesses versucht hat, vermeintlich versucht hat, ihm zu helfen und ihm beizustehen, obwohl sie ja gar keinen Kontakt vorher miteinander hatten oder kaum. Und im Zuge des Prozesses stellte sich dann aber raus, dass auch diese vermeintliche Unterstützung der Schwester eigentlich nur dafür da war, sicherzustellen, dass sie die Vollmacht über sein Vermögen bekommt.
Ja.
Und bei Dupont könnte man zum Beispiel sagen, wenn es auch diese Ringerfarm nicht mehr gegeben hätte, dass er ja an sich kein stabiles Umfeld hatte, keine Familie, nicht viel Kontakt dazu, seine Mutter war gestorben. Die Farm gibt es vielleicht nicht mehr, weil sich die ganzen Leute auch von ihm möglicherweise abgewandt haben wegen des Tötungsdeliktes. Und ja, seine Schwester, die vermeintlich da gewesen ist, ist dann auch wieder gegangen, als sie gemerkt hat, vielleicht auch doch nicht. Von daher würde man bei Dupont eine 2 geben, zu dem Zeitpunkt, den wir uns da vorstellen würden, weil es da auf jeden Fall einen Mangel an Unterstützung gäbe.
Genau. Auf der anderen Seite wäre das mit Dave zum Beispiel nicht passiert und er wäre schon früher wegen irgendwas untergebracht worden, nach welcher Weise auch immer. Und zum Beispiel Dave wäre noch da, der ja wirklich ein guter Freund war und sich wirklich auch um ihn gekümmert hat. Dann könnte man sogar über eine 0 nachdenken, weil das dann wirklich eine Person ist, die sich um ihn sorgt und die da ist und die auch mit den Ärzten zusammenarbeiten würde. Würde ich jetzt einschätzen, so.
Denke ich auch.
Wie ich das gehört habe. Der vierte Punkt bei den Risikofaktoren ist die fehlende Compliance. Das bedeutet Medikamenten-Compliance. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Patient zum Beispiel die Medikamente weiternehmen würde? Also ist eigentlich die Kooperationsfähigkeit oder die Kooperationsbereitschaft eigentlich eher. Null bekommt man dann, wenn man der Meinung ist, der Patient wird die Medikamente auf jeden Fall weiternehmen. Eins, wenn man sich da so nicht so ganz sicher ist. Und zwei, wenn man sich sicher ist, der wird die absetzen in dem Moment, wo er aus der Klinik rauskommt. Und der letzte Punkt sind die Stressoren, ähnlich wie die destabilisierenden Einflüsse. Da geht es auch dann nach dem Null, wenn keine Stressoren zu erwarten sind. Eins, wenn mäßige zu erwarten sind. Und zwei, wenn auf jeden Fall gravierende Stressoren stattfinden werden. Und die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich einige stellen, wir sind jetzt am Ende des HCR20 angekommen, ist, okay, jetzt haben wir Punkte vergeben, mehr oder weniger. Was ist denn jetzt der Cut-Off-Wert? Woran sehen wir jetzt, dass jemand gefährlich ist und woran nicht?
Kurz zur Erklärung, Cut-Off-Wert ist der Wert, bei dem man sagt, das ist jetzt ja oder nein oder wie auch immer, aber das erfüllt jetzt die Kriterien. Wir haben ja am Anfang gesagt, das ist ein Wert, beziehungsweise ein Test, der versucht herauszufinden, wie wahrscheinlich gefährliches oder ja, gewalttätiges, besser gesagt, Verhalten nochmal ist. Also ein Prognoseinstrument. Und bei einem Cut-Off-Wert würde man jetzt sagen, okay, ab 10 Punkten ist das zu erwarten. So, und so einfach ist es bei diesem Test tatsächlich nicht.
Genau, es geht hier nämlich nicht primär um die Punktzahl, die man bei dem Punkt in total erreicht, was irgendwie so ein bisschen paradox ist, weil man ja trotzdem Punkte vergibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel jährlich so eine prognostische Stellungnahme schreiben muss in meinem Beruf, dann interpretiere ich diese Bereiche unterschiedlich und getrennt voneinander. Also die Risikobereiche haben eine andere Wertigkeit wie die klinischen Bereiche. Es gibt da eben keinen festen Wert. Also es gibt keinen linearen Zusammenhang zwischen der Anzahl von den zutreffenden Items und der Gefährlichkeit. Zum Beispiel ist das Item Psychopathie sehr viel wichtiger oder gefährlicher für die Allgemeinbewertung als zum Beispiel instabile Beziehungen. Und da gilt es tatsächlich nach den begutachtenden Personen, wie das eben eingeschätzt wird und wie das auch im Kontext zu dem Gesamteindruck des Patienten gesetzt wird. Also diese Items sind tatsächlich so eine Hilfe, wo man sich so entlanghangelt, aber im Endeffekt wird die Bewertung anhand dieser Items aber nach individueller Gewichtung vergeben.
Wichtig dabei ist auch zu wissen, dass die Risikomanagement-Items und die klinischen Items sich ja im Verlauf immer wieder verändern. Sprich, der Patient oder die Patientin verändert sich, das Verhalten verändert sich. Beispielsweise die Krankheitseinsicht kann in einem Jahr gar nicht vorhanden sein und im nächsten Jahr ist sie dann da. Einstellungen können sich verändern, Menschen können Symptome oder die Symptome können sich verändern. Es gibt Menschen, die brauchen eine bestimmte Zeit, um sich in den Maßregelvollzug und in die Behandlung einzufinden, bis sie dann bereit sind, tatsächlich mit den Behandlern zu kooperieren. Das heißt, das wirkt sich auf den Behandlungserfolg aus. Beziehungen zu außenstehenden Menschen können sich verändern, es können sich neue Beziehungen entwickeln. Das heißt, auch der Wert und die Einschätzung sind immer veränderbar und fluid zu betrachten, weil sich zwar die historischen Items nicht ändern, die bleiben ja bei den Personen gleich, die haben immer entweder frühes Gewaltverhalten gezeigt oder eben auch nicht. Aber diese prognostischen Teile, in denen es darum geht, was ist jetzt und was gibt es für Faktoren für die Zukunft, verändern sich natürlich immer. Und damit ist natürlich auch die Einschätzung jedes Patienten eine sehr bewegliche.
Genau. Und deswegen würden diese Stellungnahmen tatsächlich in Deutschland zumindest auch jährlich gemacht. Also wirklich zwingend jährlich gibt es immer kriegt man dann so einen schönen Brief. Es wird um eine gutachterliche Stellungnahme gebeten. Und dann weiß man, jetzt habe ich viel Arbeit.
Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr den HCR20 genauso spannend fandet wie ich oder wie wir.
Ja, ich finde ihn auch sehr spannend, danke.
Und dass ihr auch den Fall so spannend fandet und findet wie wir, wenn auch gefühlt eine griechischen Tragödie gleich, wie ich immer noch finde.
Und wenn ihr den Fall genauso spannend findet wie ich oder wir, dann kann ich euch auch nur den Film auch zu diesem Fall empfehlen. Das ist der Film Foxcatcher, wo Steve Carell auch mitspielt. Also finde ich echt ein cooler Film.
Wenn ihr darüber hinaus den ganzen Podcast cool findet.
Das natürlich auch.
Also wir finden ihn auf jeden Fall cool. Dann dürft ihr uns natürlich gerne immer bewerten, beziehungsweise uns Sterne geben, überall da, wo ihr uns Sterne geben könnt. Im besten Fall natürlich 5 Sterne. Seit neuestem auch auf Spotify für die wenigen von euch, die das noch nicht gesehen haben. Da freuen wir uns immer drüber. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder Ideen oder Sachen, wo ihr sagt, Mensch, ich habe doch nochmal so einen psychologischen Test, könnt ihr den vielleicht auch nochmal erklären? Dann schreibt uns gerne auf Instagram, da heißen wir Blackbox der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns per E-Mail an blackboxderpodcast@gmail.com.
Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss!